Ich habe mir heute Abend vorgenommen, ein paar Ausführungen zu dem Thema zu machen, um welche Form von Herrschaft es sich bei der Demokratie handelt. Vielleicht auch ein paar Argumente unter die Leute zu bringen, dafür, dass die gute Meinung, die von der Demokratie hierzulande herrscht, vielleicht nicht so ganz berechtigt ist. Und es gute Gründe dafür gibt, sich diese Herrschaftsform einmal ein bisschen vorurteilsfrei und nüchtern zu betrachten und sich zu fragen, was leistet sie eigentlich tatsächlich für den Staat und für die Bürger, die unter dieser Herrschaft leben. Das will ich in zwei Abteilungen tun. In der ersten Abteilung will ich auf den Teil Politik eingehen, der herkömmlich unter Demokratie verstanden wird. Das ist zum einen die Sphäre der demokratischen Öffentlichkeit, den demokratischen Dialog zwischen Regierung und Bürgern und die Institution der Wahl. Und ich will nach Möglichkeit, wenn die Zeit es zulässt, in einem zweiten, kürzeren Teil noch ein paar Worte darüber verlieren, wozu diese Institutionen Öffentlichkeit und Wahl eigentlich gut sind, warum die Methode des politischen Regierens bei uns in dieser Weise eingerichtet ist, was eigentlich der materielle Nutzen dessen ist, so zu herrschen, wie in der Demokratie geherrscht wird. Ich will ein paar Worte vorweg schicken hinsichtlich der üblichen Weise, wie die Frage, ist Demokratie gut oder schlecht, bei uns diskutiert wird. Auch um das, was ich dann im Folgenden sagen werde, ein bisschen abzugrenzen von den Meinungen über Demokratie, die man landläufig zu hören bekommt. Eins ist bemerkenswert. Man rennt eigentlich heutzutage mit der Feststellung, dass es sich bei Demokratie um eine Herrschaftsform handelt, offene Türen ein. Das war nicht immer so, aber dass es sich bei Demokratie um die Ausübung von politischer Gewalt handelt, das wird heutzutage gar nicht geleugnet. Also eine Art und Weise, wie politisch mit Hilfe von Gesetzen und exekutiver Gewalt, Polizei und Justiz, Leute zu Sachen gezwungen werden, die sie selber nicht tun wollen oder zu Taten angehalten werden, auf die sie von selbst nie gekommen wären. Ich will mal ein paar Beispiele aus der aktuellen politischen Debatte geben. Bundesinnenminister sagt, gegen rechtsradikale Schläger muss die volle Gewalt des staatlichen Gewaltmonopols zum Einsatz kommen. Und das finden sogar Linke überhaupt völlig korrekt und sagen, ja, gegen die ist es doch gerechtfertigt, dass der Staat seine Gewaltmittel zum Einsatz bringt. Das ist doch eine richtige Art und Weise, rechte Gewalt zu bekämpfen. Jeder Bürger hält es für selbstverständlich, dass es ein praktikables Mittel gegen so Übeltäter wie Kampfhundbesitzer und Kinderschänder und ähnliche üble Leute gibt, nämlich staatliche Strafen, möglichst härtere. Keiner stößt sich daran, dass 50 Jahre dieser Bestrafung diese Sorte Verbrechen in unserer Republik nicht haben weniger werden lassen. Aber dass es ein Mittel sei, diese Art von Untaten zu bekämpfen, da herrscht zwischen oben und unten Einigkeit. Auch in so Fällen wie dem jetzigen BSE-Skandal ist völlig klar, was die Antwort auf die Vergiftung von Rindfleisch ist. Mehr staatliche Kontrolle, härtere Strafen gegen Bauern, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, gesunde Lebensmittel zu produzieren. Also mehr Einsatz staatlicher Gewalt soll in Zukunft sicherstellen, dass der Verbraucher, der sich offenbar selbst nicht schützen kann, vor schwarzen Schafen in der Lebensmittelindustrie geschützt wird. Und auch der Krieg, also die staatliche Gewalt nach außen, ist inzwischen in unserem Land zu neuem Ansehen gekommen. Auch das scheint der Demokratie überhaupt nicht zu widersprechen. dass der gleiche Staat, der sich nach innen demokratisch organisiert, nach außen Bomben auf ausländische Städte wirft. Die Begründung ist wohlfeil, dort herrscht keine Demokratie, sondern Diktatur. Also müssen Demokratien gegen solche Herrschaften mit Gewalt vorgehen. Also dass Demokratie viel Gewalt braucht, und zwar nach innen wie nach außen, das bestreitet überhaupt niemand. Es wird sogar im Gegenteil behauptet, dass diese Gewalt notwendig sei, auch und gerade im Interesse der Bürger, die in diesem Land leben. Wie wird das bewiesen? Interessanterweise weniger damit, dass jetzt auf die angenehmen Seiten des hiesigen Lebens verwiesen wird und gesagt wird, man sieht doch, wie gut es den Bürgern geht, wie schön sie in diesem Land leben, und dafür sorgt die staatliche Gewalt. Interessanterweise erfolgt die Verteidigung der Demokratie, der Notwendigkeit, hier Staatsmacht zum Einsatz zu bringen, im Wesentlichen mit dem Verweis auf die Methode, in der das geschieht. Der Staat sagt gar nicht, dass seine Gewalt dafür dient, dass es allen Leuten gut geht. Es vergeht kein Tag ohne Meldung wie, es muss eine Rentenreform geben, weil die Leute werden immer älter. Wir können uns die vielen alten Leute nicht leisten, ohne dass die Jungen sich ihre Rente kürzen lassen. Die Löhne in Deutschland sind zu hoch und so fort. Das alles scheint gegen die Demokratie gar nicht zu sprechen, sondern für sie spricht, dass in ihr der Bürger Rechte hat, dass er sich frei bewegen darf, dass er seine Meinung äußern darf, dass er Kritik üben darf, dass also die Politik bei allem, was sie tut, auf jeden Fall nicht willkürlich verfährt, dass der Staat bei uns nicht tun und lassen kann, was er will, sondern sich an Gesetze halten muss, selbst wenn er seine Gewalt ausübt. Die Verteidigung, das Lob der Demokratie geschieht also gar nicht mit Bezugnahme auf die angenehmen Lebensverhältnisse, sondern sie geschieht mit einem eigentlich einigermaßen defensiven Argument, nämlich dem Verweis darauf, dass all diese Gewalt, die ausgeübt wird, doch immerzu unter Berücksichtigung und unter erlaubter Einmischung der Bürger erfolgt und insofern gar kein Anlass für den Verdacht besteht, dass diese Gewalt gegen die Bürger gerichtet wird, weil der Bürger kann ja mitreden, er kann sich ja einmischen, er kann ja kritisieren und im Zweifelsfall, wenn ihm die Maßnahmen der Regierung nicht passen, kann er ja eine andere wählen. Dieses Lob der Demokratie ist nach einer Seite hin sehr bescheiden, weil es die Demokratie für Leistungen lobt, die eigentlich selbstverständlich sind. Nehmen wir einmal das viel gepriesene Recht auf freie Meinungsäußerung. Warum ist es eigentlich eine Errungenschaft, dass man von Staats wegen darf, was sowieso jeder die ganze Zeit tut, nämlich sich seinen Reim auf alles Mögliche machen und diesen Reim auch noch gesprächsweise oder sogar öffentlich äußern? Wieso muss einem das eigentlich erlaubt werden und wieso ist es eine Leistung, dass einem das erlaubt wird? Es sei denn, man stellt sich eine politische Gewalt vor, die, und solche gibt es ja auch in dieser Welt, selbst das noch verbietet, selbst das noch ihren Bürgern verunmöglicht, dass sie das, was sie denken, auch noch sagen, und zwar öffentlich. Dieser vergleichsweise Vorteil, man zeigt auf die Philippinen oder Südamerika und sagt, aber das geht doch bei uns, was dort verboten wird, zeigt, dass dieses Lob auch nicht selbst an seine eigene Überzeugungskraft so recht glaubt, weil immerhin sagt ja derjenige, der sowas als für ein Lob hält, auch unser Staat könnte sowas tun, dem traue ich das durchaus zu. Wenigstens gibt es aber bei uns Institutionen, die ihn daran hindern, das Grundgesetz, die Verfassung, das Bundesverfassungsgericht. Der Staat wird ob einer Zurückhaltung in der Ausübung seiner Macht gelobt. Und wer den Staat dafür lobt, dass er sich bei der Ausübung seiner Gewalt zurückhält, der traut ihm immerhin zu, dass er auch anders könnte, wenn er denn wollte. Nur ist es ja vielleicht so, dass unser demokratischer Staat all diese Sachen gar nicht will, dass er eben ganz zufrieden ist mit der Art und Weise, wie mit Demokratie die Bürger im Großen und Ganzen den Anforderungen nachkommen, die er an sie stellt. Die zweite Seite der Bescheidenheit dieses Lobs besteht darin, dass derjenige, der die Demokratie für das Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter lobt, praktisch davon ausgeht, dass es weiter Teile in dieser Gesellschaft gibt, wo es mit diesem Recht nicht weit her ist. Der ganze Bereich des Arbeitslebens ist mehr oder weniger davon ausgeschlossen und jeder weiß, dass es im Sinne des Behaltens seines Jobs, der sehr oft nicht besonders vernünftig ist, seine freie Meinung tatsächlich so zu äußern, wie man sie gerade hat. Jemand, der die Demokratie dafür lobt, kennt also durchaus die Welt des Sachzwangs, der Notwendigkeit, die im Privatleben herrscht und will die unterschieden haben von einer politischen Sphäre, wo man dann doch das immerhin alles darf, was einem im Privatleben, im Bereich des Gelderwerbs so oft verwehrt ist. Dieses Lob der Demokratie ist nicht nur sehr bescheiden, es beruht auch, das ist meine Hauptthese, auf einem Fehlschluss. Der Fehlschluss lautet: Weil die Demokratie ihren Bürgern manches erlaubt, was anderswo verboten ist, weil sie manches nicht mit ihren Untertanen macht, zu was andere Staatsgewalten durchaus greifen, geht es dieser Macht jedenfalls ganz grundsätzlich um das Wohl der Bürger. Diese Macht nimmt Rücksicht auf sie, Rücksicht auf ihre Interessen, also dient sie ihr und ist nicht einfach ihr Feind. Es geht mir also, das dürfte aus dem bisherigen klar geworden sein, nicht darum, sowas wie Meinungsfreiheit, Freiheit der Demonstration, Freizügigkeit und so weiter zu bestreiten, zu sagen, sowas gibt es bei uns gar nicht. Doch, das gibt es sehr wohl. Die Frage ist nur, wozu sind diese Freiheiten und Rechte gut? Warum richtet die politische Gewalt sie ein? Warum hält sie sich selber an Recht und Gesetz? Was ist der Grund, das Interesse dafür, dass politische Herrschaft bei uns so organisiert ist, wie sie organisiert ist? Immerhin, so viel kann man ja faktisch feststellen, schafft die Demokratie es ja, trotz aller Widrigkeiten, die der Staat seinen Bürgern bereitet, deren Zustimmung zu sich, zu dieser Form von Herrschaft zu organisieren, im Großen und Ganzen sicherzustellen, dass die Bürger mit ihrer politischen Herrschaft einverstanden sind, zwar nicht mit jeder einzelnen Maßnahme, die die Regierung macht, aber doch mit der Tatsache, dass auf diese Weise regiert wird. Die erste Frage, die ich erläutern möchte, ist also, wie organisiert eigentlich die Demokratie das Verhältnis von Staatsgewalt und Bürger? Wozu braucht und will der Staat das Einverständnis mit seinen Bürgern? Wozu ist die Kritikerlaubnis gut, die bei uns gegeben ist? Das will ich an den Themen, wie eben schon gesagt, öffentlicher Dialog zwischen Staat und Bürgern und Wahl erläutern, um dann zu der Frage überzugehen, was ist eigentlich der Inhalt dieser Herrschaft? Was organisiert eigentlich materiell, sachlich die Demokratie als Staatstätigkeit und als Tätigkeit dessen, was die Bürger zu tun haben? Also Punkt 1, öffentlicher Dialog zwischen Staat und Volk. der geht ungefähr so. Politiker setzen jeden Tag neue Notwendigkeiten für ihre Bürger auf die Tagesordnung. Die Rentenreform, Benzinsteuern, auch mal einen kleinen Krieg, die Bewältigung der BSE-Krise. Sie tun das aber nicht nur, sondern sie erläutern ihren Bürgern auch, warum sie das tun, was sie tun. Bei uns wird kein Akt der Politik vollzogen, ohne dass es nicht eine Erklärung seitens der Politik an die Bürger gibt, warum das, was da jetzt gemacht wird, notwendig ist. Dem Bürger, an die Einsicht des Bürgers wird appelliert, dass er Verständnis dafür haben soll, warum das und nicht was anderes jetzt nötig ist. Dieser Appell an die Einsicht der Bürger ist in gewisser Weise seltsam, weil die tatsächliche Maßnahme der Politik ja von dieser Einsicht gar nicht abhängig gemacht wird. Es ist ja gar nicht so, dass das Parlament eine Steuerreform beschließt, dann eine große Umfrage startet und wenn die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das finden wir aber überhaupt nicht gut, dann sagt das Parlament, ach, dann lassen wir das lieber. Diese Nachfrage, dieses Bemühen um Einsicht des Volkes ist also ganz offensichtlich eine Zusatzveranstaltung, von der die Politik die Ausübung ihrer praktischen Maßnahmen gar nicht abhängig macht, weil sie trennt es ja ausdrücklich voneinander. Das eine ist das Verfahren der Gesetzgebung, das andere ist die Öffentlichkeit, in der nach unten, wie es dann so schön heißt, vermittelt wird, warum dieses Gesetz und kein anderes beschlossen worden ist. Das Grundmuster solcher Erklärungen lautet ungefähr so. Wir, das sind die Politiker, wir wissen schon, dass wir mit dieser oder jener Maßnahme dem einen oder anderen Bürger, dem einen oder anderen Interesse Härten zumuten, dass wir dieses Interesse schädigen. Aber diese Schädigung für einen bestimmten Teil unseres Volkes muss sein, damit das große Ganze vorankommt. Also, damit alle eine Rente bekommen können, müssen die Alten zugunsten der Jungen verzichten oder umgekehrt. Damit diejenigen, die arbeitslos sind, auch einen Lohn verdienen können, müssen diejenigen, die in der glücklichen Lage sind, ein Geld verdienen zu dürfen, ein bisschen auf ihren Lohn verzichten. Damit die Luft sauberer wird, die wir alle atmen müssen, müssen die Autofahrer mehr fürs Benzin zahlen. Damit der Verbraucher gesundes Fleisch bekommen kann, müssen die Bauern ihre Produktion umstellen und einige Kosten auf sich nehmen und der Verbraucher muss tiefer in die Tasche greifen und so fort. So wird egoistisches Anspruchsdenken auf der einen Seite gegen das Allgemeinwohl, gegen das Interesse von uns allen ausgespielt. Es wird dem Bürger weisgemacht, dass sein Verzicht, dass seine Schädigung deswegen einen guten Zweck hat, weil die Allgemeinheit, wir alle davon profitieren, wenn er ein Stück zurücksteckt. So tönt es von der Seite der Politik und diese Aufforderung stößt bei den Bürgern gar nicht auf taube Ohren. Es wird gar nicht gefragt, ja wieso? Wieso muss die Rente der Jungen durch eine Kürzung der Renten der Alten bezahlt werden? Wer stellt denn den Zusammenhang zwischen den Renten der einen und den Renten der anderen überhaupt her? Wie funktioniert denn eigentlich überhaupt diese Rentenkasse? Dass es immer dann, wenn gerade viel Geld gebraucht wird, nichts drin ist. Solche Fragen werden da in der Öffentlichkeit gar nicht gestellt. Es wird auch nicht gefragt, was hat denn eigentlich der Grad der Luftverschmutzung mit einer Benzinsteuer zu tun? Ist denn eine Steuererhöhung überhaupt ein Mittel, die Luft sauberer zu machen? Der Zusammenhang, der in der staatlichen Propaganda behauptet wird, zwischen Verzicht des einzelnen Interesses und Allgemeinwohl wird gar nicht in Frage gestellt, sondern es wird darüber gerechnet, ob die Art und Weise, wie da Einzelinteressen belastet werden, gerecht ist oder ob sie tatsächlich ihren Zweck erreicht. Also, wird denn tatsächlich mit den Kürzungen, die jetzt vorgesehen wird, die Rentenkasse saniert? Ja, wenn ja, dann weiß ich kein Argument mehr dagegen, dass mir Geld weggenommen wird. Funktioniert denn der Zusammenhang, den der Staat herstellt, wird gefragt, und nicht, gibt es ihn überhaupt? Ist er nicht vielleicht bloß zum Zwecke des Verkaufens der Maßnahme an die Öffentlichkeit erfunden worden? An dem Maßstab lassen sich Politiker messen, dass alles, was sie tun, letztlich dem Allgemeinwohl dient. Und sie lassen sich sogar von Bürgern Pflichtvergessenheit vorwerfen, wenn sie sich dabei erwischen lassen, dass irgendwas, was sie tun, diesem Maßstab nicht genügt. Dann darf sogar auch mal oder muss sogar auch mal ein Politiker zurücktreten, wenn an seiner Amtsführung gezeigt werden kann, nein, die Amtsführung war pflichtvergessen, die war nicht allgemeinwohl förderlich, der Neue macht es dann besser. Was ist eigentlich der Gegenstand dieses Dialogs? Der Gegenstand des Dialogs sind die Lebenslagen, die der Staat den Leuten so beschert. Da herrscht eine ziemliche Ehrlichkeit. Politiker verschweigen gar nicht die Maßnahmen, mit denen sie die Interessen von Leuten in dieser Gesellschaft schädigen. Andererseits ist diese Darstellung der Schädigung von vorn bis hinten verlogen, weil sie alle Maßnahmen, die gegen Leute gehen, als letztlich in ihrem Interesse, nämlich in ihrem Interesse, in ihrer Eigenschaft als Mitglied der gesamten Gemeinschaft verkauft. Die Unzufriedenheit, die Bürger mit Maßnahmen des Staates notwendigerweise empfinden und von der der Staat ja auch weiß, von der sogar ausgeht, dass es die gibt, die äußert sich komplementär. Bürger sind enttäuscht. Sie sind enttäuscht darüber, dass der Staat mit seinen Maßnahmen nicht den Erwartungen entspricht, die Sie gehabt haben bezüglich der Förderung Ihres Interesses. Bürger lassen sich zu Äußerungen hinreißen wie, ja, in der BSE-Krise haben die Politiker geschlafen, da waren sie pflichtvergessen. Das ist eine sehr falsche Kritik, weil es so tut, als ob die jetzt herausgekommenen, aber eigentlich schon lange bekannten Schäden und Gesundheitsgefahren, die aus der Produktion von Lebensmitteln im Kapitalismus hervorgeht, aufgrund der Tatsache geschehen sind, dass der Staat nicht aufgepasst hat. Dabei kann jeder wissen, der es will, dass die Agrarpolitik ein sehr wichtiger Teil der staatlichen Politik ist. Und dann wäre eben die Frage, was macht denn die Agrarpolitik? Wie sorgt sie denn mit dafür, dass solche Ergebnisse rauskommen? Nein, der Standpunkt der Enttäuschung will trotz der schlechten Erfahrungen, die man mit den staatlichen Maßnahmen so macht, sein Leben lang als Staatsbürger, an dem Glauben festhalten, dass diese Schäden nie und nimmer gewollt sein können, dass sie nie und nimmer Notwendigkeiten sein können, die aus den Zielen und Zwecken der Politik kommen, sondern dass sie im Grunde sich zusammenfassen als Schäden, die die Politiker selbst nicht wollen können, die auf falsche Amtsführung, auf Fehler, auf Missgriffe, entweder in der Wahl der Person oder in der Wahl der Maßnahmen zurückzuführen sind. Es wird also in diesem Dialog dauernd ein Themenwechsel vorgenommen. Es wird nicht über den Inhalt der Gegensätze gestritten, die dort ja auf der Tagesordnung sind. Der Inhalt der Gegensätze, der heißt, der Staat will den Haushalt sanieren, wer muss dafür bezahlen? Die Rentner. Sondern es wird um die Frage gestritten, erfüllen die Politiker ihre Pflicht, für uns alle zu sorgen, kompetent, ausreichend, in der richtigen Weise, und wenn sie es nicht tun, und Gründe, das zu entdecken, gibt es tagtäglich, ist man dann enttäuscht mit ihrer Amtsführung, und gerade so, mit dieser Enttäuschung über die Amtsführung, bestätigt man den guten Glauben, an die prinzipiell guten Zwecke der Politik, getrennt von denen, die sie gerade machen.